Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Die erste Folge nach dem ersten Grand Prix, nach dem Saisonstart 2024. Wir schauen uns natürlich an, was können wir sozusagen analysieren zum Rennen von Bahrain. Da gibt es einiges zu sagen, auch wenn die Verstappen-Dominanz natürlich wieder, ja, eigentlich genauso weitergeht wie letztes Jahr. Wir schauen natürlich auf die Horner-Affäre, die hat uns alle beschäftigt, auch weiter am Wochenende. Und wir klamüsern so ein bisschen auseinander, was im Qualifying passiert ist und was dann im Rennen sozusagen sich verwirklicht hat. Da würde ich sagen, ich bin der Sebastian.
Ich bin Dave.
Ab geht's. Ja, Dave, ein lang ersehntes Wochenende ist hinter uns.
Oh ja.
Endlich. Vieles hat uns, glaube ich, beglückt an dem Wochenende, aber auch einiges so ein bisschen wahrscheinlich enttäuscht. Lass uns mal so ein bisschen durch uns arbeiten und fangen wir vielleicht mit dem, ja, vielleicht unangenehmsten, nervigsten, gar nicht so stark dazugehörenden Thema an. Das ist nämlich jetzt nicht rennrelevant, also zumindest nicht direkt, aber dann irgendwie schon die Christian Horner-Affäre. Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, der wurde eigentlich überall interviewt zu seiner mutmaßlichen Entgleisung, wo ja die teaminterne Untersuchung, die sehr lang gedauert hat, Wochen über Wochen, jetzt eigentlich abgeschlossen ist, wo es hieß, sie sind zum Schluss gekommen, dass Christian Horner kein Fehlverhalten oder zumindest kein schweres Fehlverhalten nachzuweisen war. Und dann gab es einen Leak von angeblichen WhatsApp-Verläufen und da wurde dann natürlich alles ausgeschlachtet. Irgendwo verständlicherweise. Ja, Ärger im Paradies.
Dreckig, also komplett dreckig. Ich habe ja gnadenlos falsch gelegen damit, als ich in einer unserer letzten Folgen behauptet habe, dass jetzt mit dem vermeintlichen Freispruch in Red Bull intern die Sache wahrscheinlich durch ist oder zumindest oberflächlich durch. Was da hinter den Kulissen läuft, weiß man ja nicht. Ganz analog zu der Affäre um Toto Wolff noch am Ende letzten Jahres, da gab es ja auch, wir erinnern uns, Gerüchte, dass Toto und Susi Wolff da, naja, geheime Sachen am Küchentisch ausgeplaudert haben, ausgetauscht haben, die sind ja verheiratet und so weiter. Diese Affäre war relativ kurz, muss man sagen, wurde relativ schnell hochgekocht und dann aber auch schnell abgeschlossen und seitdem hört man da auch nichts mehr davon.
Ja.
Hinter den Kulissen kann es schon sein, dass da noch Prozesse laufen oder so. Ähnliches hatte ich jetzt bei der ganzen Horner-Geschichte erwartet, aber weit gefehlt. Wie du gesagt hast, während das zweite freie Training lief am Donnerstag, gab es eine dubiose E-Mail von einem anonymen Absender. Und pikant ist natürlich der Verteiler, an den die E-Mail ging. Ja, da waren alle hochrangigen Mitarbeiter der Formel 1 dabei, also Präsident Bin Sulayem war dabei, Stefano Domenicali, alle Teamchefs waren dabei, die meisten hochrangigen Journalisten und Jos Verstappen. Was? Wer passt da nicht rein in die Gruppe? Verdächtig.
Ja, es geht schon so ein bisschen. Ja. Und also wir wollen jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel diskutieren oder spekulieren, aber du warst noch nicht fertig.
Ich wollte nur kurz die Fakten mal offenlegen. Also bewerten und beurteilen werden wir das vielleicht separat mal in der Episode. Da habe ich auch wirklich gerade keinen Bock drauf. Ich will über Bahrain reden. Aber damit unsere Hörer und Zuschauer auf dem neuesten Stand sind, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wie gesagt, das war auf jeden Fall pikant. Gemeinsamkeit aller Empfänger dieser E-Mail war, dass das alles Personen sind, die einen Zugangspass zum Paddock haben. Also wer auch immer diese E-Mail verschickt hat.
Zum Fahrerlager, ne?
Fahrerlager, der innere Kreis. Genau. Wer auch immer diese E-Mail verschickt hat, der weiß sehr genau Bescheid. Und entweder gibt es grundsätzlich einen Datenleak in der F1 oder es ist, wie man annehmen muss, jemand aus dem internen Kreis, aus dem engsten Kreis der Formel 1, der um jeden Preis Christian Horner in irgendeiner Form loswerden will an der Spitze. Richtig dreckig.
So viel scheint klar zu sein.
Ja.
So viel scheint klar zu sein. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das wird sich auch weiterhin zeigen. Da wollen wir gar nicht viel spekulieren.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall Fakt, was man sagen kann. Ist definitiv, dass Christian Horner definitiv da geschadet werden soll. Ob dahinter was steckt oder nicht.
Ja.
Da widmen wir der ganzen Sache mal eine extra Episode. Eine Sache, was man aber gesehen hat, Christian. Ja, lass mich, vielleicht gehört einer dazu.
Rein.
Also mit seiner Frau Gary Halliwell, Ex-Spice Girl, die war ja bei der Siegerehrung dann demonstrativ in seinen Armen. Also so viel kann man schon mal sagen.
Also
die unterstützt ihn. Ist ja erstmal vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen. Das sah auch recht natürlich aus. Mhm. Ich will jetzt hier nicht anfangen, irgendwie wie bei der Bunden zu spekulieren, aber ich persönlich deute das jetzt mal als ja, Vertrauensbeweis. Mhm. Und das ist ja das Wichtigste erstmal aus seiner Sicht, glaube ich, erstmal für seine Unterstützung.
Ja, ich hatte noch zwei Aspekte, wie gesagt, die ich gerne ergänzen würde. Zum einen hat FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ein Interview gegeben, wurde auch zu dem Thema befragt und hat eine signifikante Sache gesagt, beziehungsweise er hat es hoffentlich bewusst so formuliert, dass diese ganze Angelegenheit dem Sport der Formel 1 als Ganzes schadet.
Ja.
Es steht aber in den Regularien der Formel 1, jede Person, die in irgendeiner Form absichtlich oder durch ihr Handeln, durch ihr Verhalten der Formel 1 schadet, kriegt da richtig Ärger und muss wahrscheinlich ihren Hut nehmen oder mit drakonischen Strafen rechnen. Also wenn Bin Sulayem da die Worte sehr bedacht gewählt hat, dann droht da auf jeden Fall jetzt auch noch Ärger seitens der FIA, die natürlich klar Interesse daran hat, dass dem Sport kein Schaden zugefügt wird. Spicy und nach dem Rennen gab es ein Interview mit Jos Verstappen, der sich da auch zu Wort gemeldet hat und sehr, sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat. Sinngemäß ging es darum, ja, wenn Christian Horner im Amt bleibt, droht eine Explosion, eine Spaltung des Red Bull Teams. Ich weiß nicht, aber...
Ja, das ist so unnötig.
Er gießt ja total Öl ins Feuer. Gleichzeitig sagt er, von mir geht da nichts aus, ich habe damit nichts zu tun. Warum sollte ich denn dem Team schaden, wo es meinem Sohn doch so gut geht? Ich bin jetzt wirklich kein Hobbydetektiv oder so, aber irgendwie stinkt mir die ganze Sache. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Jos Verstappen da sehr wohl mit zu tun hat. Denn die allerersten Berichte darüber, über diese ganze Affäre... kamen aus den Niederlanden. Eine holländische Zeitschrift hat darüber berichtet. Unangenehme Geschichte, sehr unangenehm. Wir werden es wahrscheinlich mal umfassender betrachten, wenn es vielleicht richtige Fakten gibt, außer einer Red Bull-internen Untersuchung. Ihr wisst auf jeden Fall die wichtigsten Fakten, die jetzt sich im Laufe des Bahrain-Wochenendes entwickelt haben. Ihr seid auf dem neuesten Stand. Mehr möchte ich an dieser Stelle jetzt auch gar nicht dazu sagen.
Genau, und damit würde ich sagen, wir können mit eigentlichem Formel-1-Drama weitermachen, also tatsächlich Team-Drama. Und zwar springen wir mal zu Alpine, die haben nämlich nicht nur große Probleme, sind mehr oder weniger am Ende des Feldes gelandet, sondern da ist auch wieder mal, also es war ja letzte Saison auch schon der Fall, großes Personalchaos, das sind nämlich zwei wichtige Leute gegangen, beziehungsweise haben erstmal ihre Kündigung eingereicht. Oha. Das heißt ja nicht, dass sie direkt gegangen sind, aber eigentlich totaler Katastrophenmodus.
Ja, zwei ganz wichtige Figuren, nämlich in dem ganzen Team Enstone, wie es ja immer noch genannt wird im Fahrerlager. Dirk de Baer, der Aerodynamikchef, sehr fähiger Mann tatsächlich, hat seine Kündigung eingereicht und der technische Leiter Matt Harmon, der mehr oder weniger für die Gesamtleitung für die Fahrzeugentwicklung innehat. Offensichtlich haben sie sich da abgesprochen und aus irgendwelchen Gründen geschlossen, hingeworfen. Das Auto ist offensichtlich eine ziemliche Gurke. Die letzten zwei Startplätze, wir kommen dann gleich noch darauf zu sprechen, wenn wir über die sportlichen Sachen am Wochenende reden. Und ich weiß nicht, ist da irgendwas vorgefallen schon wieder bei Alpine? Irgendwie Krach in der Vorstandsetage oder Krach teamintern? Muss ja fast passiert sein, wenn zwei so ranghohe Ingenieure da gleichzeitig hinschmeißen.
Das deutet schon darauf hin, aber...
Ich weiß nicht.
Da können wir uns auch sicher sein. Können wir uns auch sicher sein eigentlich, dass auch da im Laufe der Saison noch einiges hochkochen wird. Also Alpine hat seine eigenen Probleme, Red Bull hat seine eigenen Probleme, aber bei beiden kann man schon mal sagen, das sieht jetzt zumindest mal auf dem Papier überhaupt nicht gut aus.
Da ist richtig Feuer unterm Dach, ja.
Auch weiteren Streit und zwar, also jetzt nicht ganz so heftigen, aber damit können wir jetzt auch schon so langsam aufs eigentliche Rennwochenende dann umschwenken. Leclerc und Carlos Sainz haben sich richtig Saures gegeben im Rennen und vor allem Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda haben sehr miteinander gefightet. Da kann man dann, wir werden heute ein bisschen drüber sprechen, in der nächsten Folge dann, wenn es zu den Fahrerbewertungen geht, zu den Teambewertungen, da werden wir das Ganze ausführlicher nochmal besprechen, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu.
Sehr wichtiger Hinweis, Sebastian. Ja. Eine Neuerung für die Saison 2024. Wir präsentieren euch hier in dieser Episode relativ knapp, toi toi toi, die wichtigsten Themen des Wochenendes, unsere Highlights und in einer separaten Folge kümmern wir uns dann um die Fahrerbewertung. Ihr erinnert euch, letztes Jahr hatten wir das alles noch zusammen. Entsprechend lang wurden die Episoden immer. Das wollten wir dieses Jahr ein bisschen kompakter halten, aufteilen. Mal gucken, sagt uns doch gerne, was ihr davon haltet, wenn ihr dann beide Episoden mal gesehen habt. wenn es euch besser so gefällt, werden wir das so machen. Wenn ihr das Format vorher besser fandet, dann weiß ich nicht, werden wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ja. Kommen wir dazu. Ich wollte dich nicht zu
kommen. Kommen wir dazu, ja. Genau. Also wir können einfach mal grob zusammenfassen, was das Wochenende angeht. Also wir fassen zusammen, Red Bull ist so dominant wie irgendwie in den letzten 2 Jahren.
Leider ja.
Im Zweifelsfall sogar noch mehr. Verstappen über 20 Sekunden vor seinem Teamkollegen, der auch völlig bequem vor Carlos Sainz ins Ziel kommt. Jetzt nicht Welten. Und Carlos Sainz seinerseits war eine ganze Ecke vor dem Rest, der dahinter ihm rumgefleucht ist. Auch da werden wir detaillierter dann in dem eigentlichen Fahrerbewertungsvideo darauf eingehen, wie da auch das Verhältnis und das Kräfteverhältnis mit Charles Leclerc aussieht. Da gibt es auch Gründe dafür. Aber es gibt auch generell mal ganz gute Nachrichten, zum Beispiel, dass es keinen Ausfall in dem Auftakt drin gab. Das ist tatsächlich eine Premiere sozusagen. Ja. Das gab es noch nie. Und einen Ausfall gab es vielleicht schon, Jeremy Clarkson. Der war so ein bisschen besoffen. Das ist nämlich der Prominente, der da, du darfst auch gleich erklären, wer das ist, der die Zielflagge geschwenkt hat. Da darf ja immer pro Rennen ein prominenter Mensch Zielflagge schwenken. Und der hat selber ziemlich geschwankt, der gute Jeremy.
Ja, ihr kennt ihn aus Top Gear oder The Grand Tour heißt, glaube ich, mittlerweile auf Prime. Legendärer Moderator eigentlich, britischer Motorsportjournalist. Und der hat aber auch ganz andere Sachen gemacht, aber das steht auf einem anderen Blatt. Umstrittener Charakter auf jeden Fall, ein Lebemann, wie er im Buche steht, und der hat es offensichtlich während des Rennens schon richtig krachen lassen. Und meine Güte, also es gibt einen Clip, müsst ihr mal auf Social Media gucken oder auf YouTube vielleicht, wie er die Flagge schwenkt, also Respekt, dass das Mädel überhaupt noch hochgelassen hat.
Hat sie auch fast verpasst.
Ja,
also da ist der Verstappen schon vorbeigefahren. Also selbst für den war er zu schnell.
Der war sternhagelvoll auf jeden Fall. Sehr amüsant, nicht unbedingt professionell, aber tatsächlich, so kennt man ihn.
Lustige Randnotiz. Und auch eine lustige Randnotiz vielleicht ist auch, dass Günther Steiner zurück ist, aber nicht in der Formel 1 selber, sondern als RTL-Experte. Also ihr alle, die zuschauen und zuhören, lasst euch daran erinnern, auch hier nochmal, diese Formel 1 Saison wird auch teilweise auf RTL übertragen. Und das heißt auch im Free TV dann dementsprechend. 8 von 24 Rennen könnt ihr da anschauen. Nachteil ist natürlich, dass da einige Werbeunterbrechungen während des Rennens passieren. Das ist nicht so schön, aber generell mal eine coole Geschichte. Und als Experte, wie gesagt, Günther Steiner.
Das war lustig. Es gab eine kleine Aussprache, muss man schon sagen, mit Ralf Schumacher. Die beiden waren sicher nicht ganz so grün, nachdem Günther Steiner da Mick Schumacher vor einigen Jahren ziemlich hart rangenommen hat, und Ralf hat ihn öffentlich bei Sky dann auch sehr dafür kritisiert. Die beiden haben sich wohl mal unterhalten und das Kriegsbeil begraben, muss man sagen. War ganz unterhaltsam, ja, fand ich sehr, sehr sympathisch und nett. Klar, jetzt sind sie ja Kollegen, jetzt müssen sie auch zusammenarbeiten. So schnell kann sich das ändern in der Formel 1. War ganz nett und witzig fand ich auch. Es gab einen Clip von RTL auf Instagram, habe ich gesehen. So, hallihallo, wir sind zurück mit der Formel 1. Hier Florian König und Kai Ebel waren unterwegs. Und guck mal, wir haben Günther Steiner mitgebracht. Und dann schwenkt der Florian König mit dem Handy so in die andere Richtung. Ah, und hier sind übrigens die Kollegen von Netflix, die haben schon aufgebaut. Und wo Günther Steiner ist, da ist Netflix. Und ich glaube, die sind sehr dankbar darum, dass Günther Steiner dem Formel 1 Paddock in irgendeiner Form erhalten bleibt. Ja. In dieser Form garantiert er auch gute Stories für Drive to Survive.
Gute Stories gab es dann direkt auch im Qualifying. Drama für Alpine, wie gesagt, letzte Startreihe. Gasly und Ocon, wie gewohnt, sehr nah beieinander, aber halt nicht da, wo sie sein wollen, beide. Hülkenberg hat es wieder in Q3 geschafft, wenn auch nur auf Platz 10, aber war dann im Rennen, so viel können wir auch schon mal sagen, dann 9. Schnellster nach Zeiten. Also da ist richtig Potenzial drin. Also auch dieses Mal im Rennen, also bei Haas hat sich einiges getan zum Positiven.
Ja.
Hat aber halt direkt am Start durch einen Schubser von Bottas, auch der war unabsichtlich, das Rennen eigentlich fast schon wegschmeißen können. Hat sich gut zurückgekämpft, aber dazu, wie gesagt, mehr in der Folge, wo wir dann die Fahrer bewerten. Insgesamt kann man sagen, alle waren sehr nah beieinander. Im Q1 gab es tatsächlich zwischen Platz 1 und Platz 20 weniger als eine Sekunde, und auch ganz am Schluss, also ich glaube die ersten, mal Verstappen vielleicht noch ausgeklammert, aber die ersten 10 Plätze waren auch innerhalb von ganz wenigen
Zehnteln. War sehr eng, ja. Ging sehr eng.
Sehr eng, ja.
Und das wirklich bei einem ersten Rennen der Saison, wo einige wirklich auch ihre Konzepte komplett auf den Kopf gestellt haben. Also ja. Mercedes, Red Bull, die haben ja wirklich sehr viel verändert an den Autos, konzeptionell auch. Ferrari hat ein komplett neues Auto gebaut, auch wenn sie ihrem Konzept weitgehend treu geblieben sind. Es gab trotzdem signifikante Unterschiede. War wirklich überraschend. Sehr, 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 sehr enges Feld insgesamt. Mal gucken, wenn es sich noch weiter zusammenschiebt, dann kann es richtig rund gehen dieses Jahr auch. Danny Rick hat auch gemeint, also man muss wirklich seine Runde perfekt zusammenkriegen. Ein winziger Fehler. Ein winziger Fehler hat der Lewis Hamilton gemacht. Er hatte einen kleinen Quersteher. Zack,
sofort
Teamkollege stand auf Platz 3. George Russell, Superleistung. Ich glaube, Hamilton ist von 9 gestartet.
Ja.
Und das,
ja,
da lag nicht viel Zeit dazwischen. Also ein winziger Fehler und schon verlierst du einfach mal eine ganze Menge Plätze.
Genau.
Also jenseits von Max Verstappen wird es wieder sehr eng. Mal gucken, ob ihn da jemand einholen kann vorne. Wie war es denn im Rennen? Kommen wir doch mal
im
dazu.
Rennen waren sich alle zumindest mal einig, dass sie zusammen auf Softreifen ins Rennen gehen. Und zwar wirklich alle 20 Piloten.
Tatsache, ja.
Über den Hülkenberg-Zwischenfall haben wir ja auch jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen. Der hat einen Schubser von Bottas bekommen, ist dann in Stroll reingegumpelt, ja, der seinerseits sich dann auch drehen musste. Sah erst gar nicht so schlecht aus für Hülkenberg, aber der musste sich eine neue Frontpartie abholen und ist dann mit frischen und harten Reifen auf die Strecke. Sehr schnell hat dann auch Russell tatsächlich Platz 2 geholt von Leclerc. Da werden wir auch in der nächsten Folge ein bisschen genauer drauf eingehen. Der Monegasse Charles Leclerc hat dann auch mit eigenen Problemen zu kämpfen gehabt. Also das hat Russell dann auch nicht ganz halten können übers Rennen. Und Alonso hat sich wahrscheinlich etwas mehr Hoffnung gemacht. Der wurde nämlich auch relativ schnell von beiden McLaren kassiert nach 5 Runden. Hat er dann alles, was so in Richtung Podium vielleicht an Hinschielen existiert hat vorher, ist auch schon direkt begraben können. Also
Ja, Alonso meinte auch, er hat eigentlich im Qualifying ein bisschen überperformt. Also die Runde, die er dahin gezaubert hat, war eigentlich deutlich besser als die Pace, die im Auto steckt. Entsprechend ging es da für ihn ein bisschen zurück. War aber trotzdem spannend. War auf jeden Fall spannend, auch in Runde 11 zum Beispiel, als sich Sainz und Leclerc da mal bekriegt haben. Carlos Sainz ist ja ein bisschen weiter hinten gestartet, hat dann ganz gut aufgeholt und hat sich dann auch mit seinen Teamkollegen ein richtig, richtig hartes Duell geliefert, ihn da grandios überholen, muss man sagen. Knallhart, aber ohne Kontakt. Und man sieht da, das ist auf jeden Fall eines der Themen, die wir auch schon prognostiziert haben. Ein erster Eindruck hier dessen, was sich da abspielen wird. Nicht nur bei Ferrari, auch bei anderen Teams. Viele Piloten fahren dieses Jahr um ihre Zukunft, um einen Platz und bewerben sich ja wirklich mit jedem Rennwochenende um, einen Arbeitsplatz in der Zukunft. Und das hat Carlos Sainz an diesem Wochenende sehr eindrucksvoll gemacht, muss man sagen. Da gab es, glaube ich, keine Ansagen in die Richtung, Charles hier, lass doch mal den Sainz vorbei, der ist schneller als du. Wie man es vielleicht in der Vergangenheit auch kannte, würde Ferrari bei Charles Leclerc auch nicht machen. Der bleibt im Team. Carlos Sainz verliert seinen Platz an Lewis Hamilton fürs nächste Jahr. Und trotzdem, Carlos Sainz hat da sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, direkt eine richtige Duftmarke gesetzt. Er musste seinen Teamkollegen dann auch wenige Runden später nochmal überholen, nach der ersten Runde der Boxenstops. Das hat Ferrari eigentlich auch nicht gut gemacht. Eigentlich hätten sie das so regeln sollen, meiner Meinung nach, dass Carlos Sainz dann vorne bleibt vor Charles Leclerc. Jetzt musste er sich dann nochmal vorbeikämpfen. Hat es zum zweiten Mal sehr hart, aber gut gemacht. War auf jeden Fall richtig gut unterwegs.
Ja, war in dem Rennen tatsächlich auch so mit das größte Highlight irgendwie, so dieser Kampf zwischen den beiden Ferrari.
Ja,
vielleicht dann am Ende des Rennens dann noch der Kampf, kann man es nicht nennen, aber so der Disput zwischen den beiden Racing Bull Fahrern, kommen wir gleich dazu. Hamilton hat dann recht schnell auch Alonso sich kassiert, für wen es nicht wirklich gut lief. Und dieses Mal ist er aber auch nicht ausgeschieden. Wir haben gesagt, alles ins Ziel gekommen. Logan Sargeant, der ist in vermeintlich ausgeschiedener Runde 10. Sie sah schon so aus. Sah nach Defekt aus, gab auch kurzzeitig gelbe Flaggen, dann konnte er aber weiterfahren. Das sah erstmal nach einem Fahrfehler aus, aber es hat sich dann rausgestellt, es war kein Fahrfehler, sondern ein Lenkradglitch. Ja. Williams hat ein neues Lenkrad. Man weiß nicht, ob es jetzt wirklich genau damit zusammenhängt. Fakt ist aber, das Lenkrad hat von selber die Bremsbalance verstellt, sodass die Bremsbalance mit 94% der Kraft auf der Vorderachse war. Ja, und das würde kein Fahrer machen. Ja, das heißt nämlich eigentlich, dass nichts anderes passiert, als dass er sich halt dreht. Das kannst du nicht verhindern. Das wäre auch in Verstappen passiert, wenn dieser Glitch stattgefunden hätte. Ja, und ist dann zum Glück nicht nochmal aufgetaucht.
Darf man nicht unterschätzen.
Ist gefährlich, wenn es irgendwie in einer anderen Situation passiert wäre. Zum Glück ist nichts passiert, aber man merkt, also Leclerc war nicht der Einzige, der Bremsprobleme hatte. Sargeant auch, konnte zum Glück weitermachen. Fast forward, das war in Runde 10, Runde 18 ist dann Verstappen sehr, sehr spät, also alle anderen waren schon in der Box, zu seinem ersten Boxenstopp gegangen und das sieht man mal wieder, das Auto von Verstappen ist nicht nur wahnsinnig schnell, sondern auch unglaublich reifenschonend. Der kann sich das einfach aussuchen, zu welchem Zeitpunkt er da reinspazieren will. Das ist schon Luxus.
War auf jeden Fall ein großer Vorteil der Red Bull. Wir haben es ja auch schon in unserer Zusammenfassung der Testfahrt mal kurz erwähnt. Da hatte Max Verstappen auch schon den einen oder anderen Long Run, so Rennsimulation, wo seine Reifen auch einfach überhaupt nicht in die Knie gegangen sind. Auch in diesem Rennen. Ich habe dir mal, weißt du, ich habe es dir per WhatsApp mal geschickt hier. Es gab einen Post, ein längerer Abschnitt von Max Verstappen in diesem Rennen in Bahrain, wo er einfach konstant 10, 12, 15 Runden einfach gedreht hat und eine war genauso schnell wie die andere, plus minus.
Teilweise auf die Tausendstel.
Ja, plus minus wenige Tausendstel, wollte ich gerade sagen. Also absolut mindblowing, ja. Absolut bemerkenswert, wie konstant er fahren konnte und da eben die sich verändernden Umstände einkalkuliert hat. Der Sprit wird ja immer weniger, die Reifen lassen nach und trotzdem kann er so konstant fahren, das ist nicht
Wahnsinn.
Von dieser Welt, ja.
Man muss überlegen, also wenn das heißt nichts anderes, als wenn du da einen Computer reinsetzen würdest, der das alles gleichzeitig berechnet, der wäre nicht viel konstanter gefahren als Max Verstappen. Ja. Also das ist schon echt Wahnsinn. Also der fährt gerade auf dem höchsten Level mit dem höchstleveligen Auto sozusagen. Also das wird wirklich richtig, richtig schwierig für alle
anderen. Schlagen,
ja. Apropos schlagen, ich glaube, wir können auch gleich mal ein bisschen ans Ende des Rennens springen, weil ich glaube, Yuki Tsunoda hätte Bock gehabt, glaube ich, da dem Daniel Ricciardo eins auf den Deckel zu geben,
heißes
weil nämlich
Thema.
Die Stallorder dann durchgefunkt wurde. Daniel Ricciardo war nämlich auf weichen Reifen wesentlich schneller unterwegs als zu dem Zeitpunkt Yuki Tsunoda. Dann hieß es von dem Teamchef, pass auf, Yuki, lass ihn durch. Ja. Dann hat sich Yuki erstmal aufgeregt in seiner sehr charmant ratigen Art. Ja.
Natürlich.
Und hat es erstmal nicht zugelassen. Hat dann natürlich auch Daniel Ricciardo so ein bisschen seinen Vorteil gekostet. Man muss dazu sagen, die waren auf Platz 13, haben sich da sozusagen durch den Swap, also jetzt nicht wahnsinnig viel geholfen, aber der gute Yuki hat sich da auch nicht wirklich kooperativ gezeigt. Und als das Rennen dann vorbei war, hat er ihn dann nochmal wirklich sehr aggressiv gekreuzt, einfach wirklich aus Streitlust. Also, und selbst Daniel Ricciardo war dann schon ziemlich angesäuert, muss man sagen.
War angesäuert, aber trotzdem sehr diplomatisch am Funk schon, während das alles passiert ist nach dem Rennen, auch während des Rennens. Er war eigentlich so, naja, okay, wirklich jetzt, aha. Mh. Schon, merklich angefressen, aber dennoch erwachsen, diplomatisch und sehr professionell. Ja, Yuki hat sich das schon ein bisschen anders ausgehört und es sah auch anders aus. Im Prinzip war es ein Vierkampf um Platz 11, um den es da ging, zwischen Jean Garnu, Kevin Magnussen und eben den beiden Racing Bulls. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der Post-Race-Show hat dann Danny Rick eigentlich sehr, sehr schön zusammengefasst, wie das war. Er meinte dann auch, naja, klar, Yuki hat halt keinen Bock gehabt, ihn vorbeizulassen, ist ja auch verständlich, aber seien wir doch mal ehrlich, es geht um Platz 13. In dem Fall, wenn ihn vorbei ist, dann ist der eine 13., der andere 14. Und vor allem, genau über solche Situationen sprechen die ja in den Briefings vor dem Rennen. Es war klar oder es war...
War auch besprochen.
Genau, es war sehr wahrscheinlich, dass Danny Rick dann gegen Ende des Rennens auf weiche Reifen geht und dadurch einen Vorteil hat natürlich. Falls er dann hinter Yuki Tsunoda natürlich auftaucht, muss der ihn vorbeilassen, damit er seinen Reifenvorteil nutzen kann. Er hätte vielleicht noch 12. oder 11. werden können. Das kann bei Punktgleichheit am Ende des Jahres tatsächlich entscheidend sein, über viele Millionen. Ja, die individuelle Platzierung in Rennen zählt ja dann auch oft. Und ob man da 11. wird oder 13., macht einen Unterschied.
Zwei ist fallen, ja.
Und nachdem der Yuki in der 2-3 Runden aufgehalten hat, war der Vorteil dahin und die Chance dann, sich wirklich nach vorne zu kämpfen, ebenso. War unnötig und ärgerlich, aber um jetzt genau mal darauf zurückzukommen, das ist diese Art von Teamdynamik, die werden wir dieses Jahr oft sehen. Weil gerade bei den beiden, Yuki Tsunoda und Danny Rick, die fahren um ihre Formel 1 Zukunft. Ich habe es schon mehrfach gesagt, vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit wird eine dieser beiden Karrieren am Ende der Saison mindestens einen heftigen Dämpfer erfahren, wenn nicht sogar vorbei sein. Also die einzige Chance, die ich sehe, dass beide in der Formel 1 bleiben, ist, wenn sie wirklich sich über die ganze Saison einen sehr engen Kampf liefern und sehr nah beisammen sind, dann würde man sagen, okay, die sind ungefähr gleich gut. Aber wenn da wirklich einer den anderen relativ deutlich schlagen kann, dann Game over.
Schau mal, was dabei rumkommt. Yuki Tsunoda hat ihn ja auch zu allem Überfluss auch noch an der Stelle vorbeigelassen, wo der Track auch relativ dreckig war. Auch das hat ihm nicht geholfen.
Nee.
Was aber auf jeden Fall nah beieinander ist, auch ähnlich wie die beiden dann am Ende in der Klassifikation des Rennens, ist auch unser nächster Podcast. Und der wird dann, wie gesagt, früher hatten wir das in einem großen Podcast, extra sein. Und da werden wir uns dann der Fahrerbewertung widmen. Auch etwas kompakter, als wir das letztes Jahr gemacht haben. Da würde ich sagen, wir hoffen, euch hat das neue Format gefallen. Wir haben auch versucht, es so komprimiert und so viele Infos wie möglich reinzupacken. Und ich würde sagen, Dave, das waren unsere Race-Highlights. Was sind deine abschließenden Worte?
Ich schwenke jetzt wie Jeremy Clarkson die Fahne. Ich habe aber tatsächlich wirklich nur Wasser getrunken, liebe YouTube-Zuschauer. Das ist kein Wodka hier drin. In diesem Sinne, Post bis zur nächsten Episode. Die kommt schon sehr bald auf euch zu. Und das waren auf jeden Fall die meisten Highlights, die wir im Rennen ausmachen konnten. Ganz kurz, letzte Worte, Sebastian. Wie würdest du das Rennen insgesamt bewerten, falls du sowas bewerten würden?
Das war das erste Rennen. Ich gebe ihm eine 5 von 10, ist aber eigentlich aus meiner Sicht langweiliger gewesen. Nur deswegen eine 5 von 10, weil es halt interessant war zu sehen, wo die Teams jetzt stehen. Wir wissen es jetzt endlich. Und es wird sich ja auch in den nächsten Rennen noch verschieben. Ne? Die verstehen das Auto immer besser und so weiter.
Definitiv,
aber
ja.
Ich fand es relativ langweilig.
Ja, leider. Bei mir hat auch definitiv hart auf die Stimmung geschlagen, dass Verstappen wirklich wieder so weit vorne weg war. Und auch Perez konnte sich nach vorne kämpfen. Also offensichtlich ist das Auto sehr gut. Das lässt nicht gerade auf eine spannende Saison hoffen, aber wer weiß, was alles passiert. Toi, toi, toi. Und in diesem Sinne machen wir einen Deckel drauf für heute. Bis bald, liebe Freunde, das im Kreisfahrens. Ihr wisst ja, mehr Formel 1 ist mehr gut und mehr Formel 1 gibt es jetzt auch bald hier bei uns wieder. In diesem Sinne, macht's gut.
Ciao.